In dieser Episode trifft Inga ein bekanntes Gesicht, Maximilian Waldmann von Eterno Health, der über die Weiterentwicklung seines revolutionären Konzepts berichtet. Eterno vereint verschiedene Fachbereiche in modernen Polikliniken, um eine nahtlose und patientenorientierte Versorgung zu ermöglichen. Im Podcast stellt Max sein innovatives Konzept vor, das nicht nur eine Vielzahl von Fachrichtungen unter einem Dach bietet, sondern auch flexible Arbeitsmodelle für Ärzte ermöglicht und erklärt, wie funktionierende Prozesse und eine durchdachte Digitalisierung dabei helfen.
Du hast mir gerade eine Führung gegeben. Heute ist Sonntag, wir sind in Frankfurt. Ich bin bei dir im Headquarter von Eterno Health und ich freue mich total. Es ist unser zweiter Podcast zusammen. Also herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, dass ihr heute zuhört. Ich habe auch ein kleines Filmchen gemacht zu meinem Besuch, denn es gibt hier sehr, sehr viel zu sehen. Und ja, Max, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und dass wir ein bisschen darüber sprechen, was aus deiner großen Vision geworden ist.
Danke, Inga. Ja, nee, danke dir. Und super cool, vor allem, ich habe gerade gesagt, super cool, das an einem Sonntag machen, weil jetzt können wir irgendwie wirklich oder hatten die Möglichkeit, hier einmal durchzugehen, dir zu zeigen, was wir hier machen. Ich glaube, das wird alles immer ein bisschen greifbarer, wenn man es vor Ort sieht, als wenn man irgendwie nur drüber spricht oder ein Foto sieht. Und deswegen irgendwie ganz cool und sehr entspannt. Die Entspannung täuscht hier gerade. Wir sind bei ein paar hundert Patienten, die wir am Tag behandeln. Und gerade ist echt eine himmlische Ruhe. Das könnte auch hier gerade irgendwie ein Spa sein. Das ist aber Montag, morgen früh ist das schon wieder sehr anders.
Genau, da können wir auch direkt mal einsteigen. Weil was ich so spannend finde, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und ich habe auch schon, bevor du mit Fredo zusammen Eterno gegründet hast, diese Konzeption so ein bisschen begleitet. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass sich ja doch sehr stark verändert hat, wie ihr das Konzept beschreibt. Also ihr habt angefangen damit, ihr wollt so eine Art WeWork für Ärztinnen und Ärzte bauen, wo die sich dann einmieten mit ihrem Kassensitz oder mit ihrem Privatsitz oder was auch immer. Und seid jetzt mittlerweile bei dem Begriff Poliklinik angekommen. Das hast du auch immer wieder verwendet, als du mich eben hier durch die zugegebenermaßen großen Räumlichkeiten geführt hast, weil ganz, ganz viele unterschiedliche Fachrichtungen hier beheimatet sind, bis hin zu Pilates, bis hin zu Infusion, also Selbstzahlermarkt, bis hin zu Psychiatern, Hörtests, also Gynäkologie, innere Medizin, Pneumologie, ambulante Operationen. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr den Begriff Poliklinik eher verwendet?
Ich glaube, dass das, was wir gesehen haben und was du auch hier siehst, ist, und das war uns damals noch gar nicht so klar, dass die Nachfrage auch innerhalb der Ärzteschaft fachübergreifend zu praktizieren enorm groß ist. Und dass aufgrund von regulatorischen Limitationen, aufgrund von räumlichen Limitationen, aufgrund von organisatorischen Limitationen, das in Deutschland gar nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach, dass ein Internist mit einem Orthopäden, mit einer Gynäkologin, mit einem Kardiologen zusammenarbeitet. Selbst wenn man das irgendwie organisiert bekommt, dann muss sich einer der vier irgendwie noch um das Thema Praxismanagement kümmern. Und ich glaube, da haben wir recht schnell eine Lücke erkannt, zu sagen, das macht aus einer ärztlichen und aus einer Ärzteperspektive Sinn. Natürlich sozusagen das Zweite ist dann zu sagen, es macht auch aus einer Patientensicht Sinn, einfach eine Patienten-Journey wirklich abbilden zu können. Und ich meine, dieses Thema Patient-Journey ist ja eigentlich was wirklich die Leute nur aus dem Lehrbuch kennen und was es in der Realität eigentlich gar nicht wirklich gibt. Und das können wir abbilden. Wir können eben hier abbilden, dass du zu einem Internisten gehst, danach einen Gyn-Check-up hast und dass du dann zum Pilates gehst danach. Also jetzt auch bewusst eben eine Leistung, die du sonst gar nicht finden würdest, wo aber viele Gynäkologen wahrscheinlich zustimmen würden, dass es bei verschiedenen Symptomen und Themen durchaus hilfreich ist, Pilates, Yoga, sowieso Sportbewegungen durchzuführen. Ich glaube, diese Journey und diese gesamtheitliche Perspektive, die früher immer so ein bisschen unter, ja schon fast Buzzword-artig, unter so Holistic Health, also so mystisch, was ist das eigentlich, abgedeckt wurde oder beschrieben wurde, finde ich, bieten wir ziemlich down to earth, ziemlich klar für gesetzlich, für privat, für Selbstzahler eben in diesem Setting ab. Und da finde ich, passt Poliklinik viel besser als irgendeine andere Beschreibung.
Mhm. Ich habe tatsächlich den Begriff Poliklinik nochmal nachgeschlagen, woher der eigentlich kommt, weil man kennt den ja so aus der ehemaligen DDR, also da ist das so, wo das den meisten Leuten geläufig ist. Was ich interessant finde, ist, dass es eigentlich bedeutet, es ist eine Art ambulantes Setting für die städtische Bevölkerung, also das eine Poli und Klinik ist logisch irgendwie, in der sich alles wiederfindet, was man braucht. Jetzt ist es ja so, ihr vermietet ja mit einem Full-Service-Paket, dazu kommen wir gleich noch, wie sich das so weiterentwickelt hat, weil das finde ich auch enorm interessant. Dazu kommen wir gleich. Ihr vermietet die Räumlichkeiten und eben eure Services. Jetzt seid ihr aber natürlich darauf angewiesen, wer hier auftaucht, also welche Ärztinnen, Ärzte und auch nichtärztliche Therapeuten einfach sich hier einmieten wollen. Wie hat sich das so entwickelt? Weil das Konzept war ja neu, ne? Ihr habt super schöne Büroräume und Praxisräume. Aber ich stelle mir vor, dass trotzdem am Anfang ein bisschen Skepsis war bei den Leuten. Ist das das Richtige? Ist vielleicht auch ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt eine Praxis auf einer wirklich Low-Kostenstruktur selbst dann betreibe? Muss ihm vielleicht ein bisschen mehr abgeben? Wie hat sich das so ergeben?
Ja, lass mich vielleicht sozusagen mit der ersten sozusagen Annahme, die wir häufig hören, versuchen sozusagen die gerade zu stellen, ist erstmal dieses Thema Preis. Weil ich glaube, das ist in der Medizin ein ganz zentrales und ist auch immer was natürlich auch bei uns irgendwie besprochen, diskutiert wird. Ich glaube aber, dass man das aus verschiedenen Perspektiven einmal betrachten muss. Einmal ist es so, die Bierdeckelrechnung, wenn du als Ärztin dich niederlässt, in Frankfurt, nehmen wir mal Frankfurt als Beispiel, brauchst du 100 Quadratmeter Praxis, zahlst mindestens mal 25 Euro auf den Quadratmeter plus Nebenkosten und so weiter, bist du bei 2.500 Euro, du wirst 2 MFAs brauchen, bist du auch bei jeweils 3.000 Euro Vollkostenrechnung und die musst du erstmal finden, sozusagen da fängt das Thema ja schon an, dann bist du bei 6 plus 2,5, bist du bei 8,5, so, dann brauchst du irgendwie IT, dann brauchst du Reinigung, hast Nebenkosten, brauchst ein Investment in die Praxis, aber ich sag mal, du bist schnell irgendwo in der Range 12, 13, 14, 15.000 Euro für dein Praxissetup. Und es ist jetzt kein Monster-Setting mit OP und allen möglichen Gerätschaften. Und das bieten wir für fast die Hälfte an. Also das ist, glaube ich, einer der ganz zentralen Punkte, die wir hier sehen. Und das bedeutet eben auch, dass das beispielsweise für eine Teilzeitärztin überhaupt möglich wird, lukrativ, kommerziell darstellbar, sich hier niederzulassen und hier zu praktizieren. Und das heißt, wir machen für ganz viele Ärztinnen überhaupt erstmal dieses Feld auf oder auch Teilzeitärzte, die einfach Teilzeit praktizieren möchten. Ich glaube, das ist sozusagen wichtig. Was wir damals nicht gewusst haben und was für uns neu war oder neue Erkenntnis war, wir haben gedacht, dass das Konzept insbesondere die jungen Ärztinnen und Ärzte anspricht, die schnell darauf springen werden. Was wir schnell gesehen haben, ist, dass insbesondere auch die Älteren, die vielleicht so ihre Praxis verkauft haben oder die sagen, ich habe eine Praxis gehabt, die ist schon jetzt wird schon von einem Partner gut gemanagt, ich möchte mich nicht mehr um alle Themen kümmern müssen, ich will ein Full-Service-Angebot haben. Ich weiß, wie kompliziert das Thema Abrechnung, Praxismanagement, die sagen wir mal Daily Operations sind, die kommen hierher. Und das hat dazu geführt, dass wir in allen Standorten sehr schnell viele erfahrene, insbesondere Ärzte hatten, muss man sagen, ist viel männlich gewesen, die wiederum eine gewisse Qualität reingebracht haben. Und das ist dann auch so eine gewisse self-fulfilling prophecy. Wenn du einfach Top-Ärzte hast, zieht das wieder andere Top-Ärzte an. Und da entsteht auch eine gewisse Kuration einfach dadurch. Und da hatten wir, vielleicht war es Glück, vielleicht haben wir das Glück herausgefordert, aber letztlich gehört auch eine gute Portion Glück dazu, dass wir vom Start einfach mit einer Top-Ärzteschaft losgelegt sind. Und das siehst du jetzt ja einfach auch, wer sich niedergelassen hat.
Ja, das finde ich total spannend, jetzt auch für dieses Gespräch. Übrigens, ich sage immer total spannend, fällt mir gerade auf. Ich habe neulich mal wieder Podcast gehört, das sage ich die ganze Zeit, aber ich finde es einfach total spannend. Ja, genau. Es ist einfach so. Wir können ja mal dabei bleiben, was ihr so für Annahmen hattet und was sich dann doch als ganz anders herausgestellt hat. Weil das Spannende an eurem Case ist ja, dass ihr jetzt auch anfangt, in den ganzen Bereich Services zu gehen, auch für andere Praxenkonstrukte, die ihr jetzt nicht selbst betreibt und dass ihr aber dadurch, dass ihr eben Betreiber von der Fläche seid und das an Ärztinnen und Ärzte vermietet und hier selbst auch in dieser Poliklinik quasi euer Headquarter habt, natürlich einen ganz anderen Austausch jetzt habt als ein einzelner Softwarehersteller, der erstmal in Anführungsstrichen zum Kunden fahren muss und dann da irgendwie ein Interview führen muss, um wirklich Feedback zu kriegen. Also die Leute stehen wahrscheinlich bei dir im Büro, wenn irgendwas nicht läuft, schätze ich mal. Was sind noch so Annahmen, die ihr hattet, die sich jetzt eigentlich dann in der Praxis als ganz anders herausgestellt haben?
Lass uns gleich auf dieses Thema einsteigen, wie wir neben den Standorten auch Software haben und was wir mit der Software machen. Würde ich dir gerne gleich mal ausführen. Aber ich glaube, eine der Annahmen sozusagen war eben dieses Thema eher jüngere Ärztinnen und Ärzte. Das zweite große, das war keine Annahme, aber sozusagen wir haben es einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt, war dieser riesige Markt an Teilzeit, insbesondere Ärztinnen. Das war uns einfach nicht klar. Also es war mir auch nicht klar, dass es wirklich ein Problem ist. Und zwar gesellschaftlich, aber auch menschlich und insbesondere eben für die Ärztinnen, die gar keine Möglichkeit haben, außer sie gehen in Anstellung in ein MVZ, irgendwie ihrem Beruf nachzugehen. Und ich meine, wir reden über Equality und über, ja, alle möglichen sozusagen Glass-Ceilings, aber das ist ja mal wohl ein Mega-Glass-Ceiling, dass du als Ärztin irgendwie, wenn du da Teilzeit praktizieren willst und Family parallel noch hast oder was auch immer parallel hast, dass dich niederlassen kannst. Also
ich würde da gerne einhaken, weil ich will das nur sagen zur Klarstellung. Teilzeit heißt jetzt bei Ärztinnen wahrscheinlich nicht, dass die 25 Stunden die Woche arbeiten, sondern Teilzeit in so einem ärztlichen Beruf heißt dann ja trotzdem 40, 50 Stunden mit allem, was man noch so nebenbei macht, aber halt nicht 80 oder 100. Ne? Genau. Also um das,
ja,
so
ja, das ist ja
zu
das
sagen.
Absolut,
ja?
Absolut. Und ich meine, die und letztlich, ich meine, das Thema MFAs und medizinische Fachangestellte, Assistenten zu finden, ist nicht einfach. Und ich meine, wenn du sagst, du möchtest nur Teilzeit arbeiten oder kannst nur Teilzeit arbeiten, letztlich musst du aus einer Kostenstruktur ja auch Personal finden, die das Gleiche machen. Du kannst ja nicht das Personal voll bezahlen oder ja, und die werden es aber dann sozusagen nicht für einen halben Preis machen. Also es ist eigentlich ein Teufelskreis. Das war sicherlich eines der Themen, die für uns sehr neu war. Was für uns auch sehr interessant war, wo wir keine Annahme hatten, wo wir einfach gesagt haben, wir wagen den Versuch, war in den Praxen gesetzlich Private und Selbstzahler zusammen auf einer Fläche zu haben. Das für uns, die jetzt erstmal nicht aus dem Gesundheitsbereich gekommen sind, war das erstmal so eine, ich würde schon fast sagen, Selbstverständlichkeit. Also wir haben uns gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Als wir dann in der Planung, in der Konzeption waren, kamen aber alle auf uns zu und gesagt, hey, könnt doch hier einen Privatpatienten neben einem gesetzlich versichert, neben einem Selbstzahler, also das geht ja nicht. Und wir immer so, ja, warum soll das denn nicht gehen? Das sind ja irgendwie so die gleichen Leute und der eine hat halt den Versicherungsschutz, der andere hat halt den. Und ich glaube, mit dieser, ich finde schon fast eine Stigmatisierung, mit dieser zu brechen, war aus unserer Sicht oder ist aus unserer Sicht jetzt sozusagen, glaube ich, der richtige Schritt gewesen. Wir decken je nach Standort 70% gesetzlich versicherter Patienten ab und das in einem Setting, was sich nicht anfühlt wie vielleicht die typische gesetzliche Arztpraxis. Und ich finde das cool. Ich finde es cool aus einer Patientensicht, aber ich finde es vor allem auch cool, weil du als Assistentin, als MFA, als irgendwie Personal im Gesundheitsbereich die gleiche coole Möglichkeit verdient hast und nur weil dein Arzt sagt, ich will halt die Patiententyp behandeln, kannst du das sozusagen, bist du in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ich finde, es demokratisiert die Primärversorgung und es entstehen dadurch enorm viele Synergien, die uns vorher nicht bewusst waren, weil du einfach auf der einen Seite viel Durchlauf hast, den du auf der Privatseite nicht hast. Das wiederum befruchtet sich aber gegenseitig und du hast da Synergien auf beiden Seiten. Und das war eine Entscheidung, die gut und richtig war und das werden wir auch genauso weitermachen.
Ja, wie ist das jetzt heute? Also habt ihr das mal zahlenmäßig analysiert? Wie viele Leute habt ihr hier in so einem Zentrum und wie viele davon sind privat, wie viele gesetzlich?
Es kommt so ein bisschen auf die Stadt an. Also Frankfurt als Beispiel hier hat mehr privat freiwillig niedergelassene Ärzte als Hamburg. Das ist natürlich dann sozusagen die Anzahl der Ärzte, spiegelt nicht die Patientenanzahl wider, weil du einfach einen höheren Durchlauf in den gesetzlichen Praxen hast. Und insbesondere dadurch, dass wir beispielsweise in Hamburg gesetzliche Physiotherapie anbieten, ja, haben wir einfach.
Im 20-Minuten-Takt.
Im 20-Minuten-Takt haben wir einfach enorm viele Patienten, die gesetzlich versichert sind. Split, wie gesagt, 60-40, 70-30, je nach Struktur und Standort. Und bei den Kollegen ist es vom Grundsatz so, dass es mehr privat ärztliche Ärzte als gesetzliche Ärzte sind. Sozusagen, das ist wiederum auf der Schlüssel hintenrum. Und genau, uns ist aber immer wichtig, dass wir sozusagen von der Infrastruktur, von dem, was wir anbieten, von der Systemlandschaft, von der IT-Landschaft, von den Anwendungen, können wir gleich drauf eingehen, Telematik, Infrastruktur und so weiter, dass wir auf alle Fälle immer beides komplett anbieten können.
Ja, spannend. Ich finde übrigens jetzt einen Punkt nochmal interessant, da würde ich gerne nochmal reingehen, weil du ja sagst, das größte Learning, was ihr gemacht habt, ist, dass ihr eigentlich auch einen neuen Working Mode hier ermöglicht. der aber trotzdem in einem Setting funktioniert, wo Ärztinnen und Ärzte selbst niedergelassen sind. Ne? Also wo sie auch einen Kassensitz mitbringen, ja, oder privatärztlich selbst niedergelassen sind. Und wir haben ja im Gesundheitswesen ganz häufig die Diskussion, wir alle erinnern uns, MVZs von Investoren getrieben sind böse und das muss unterbunden werden. Und gleichzeitig haben wir aber in den tradierten Strukturen sehr viel Attraktivitätsverlust, weil, nehmen wir mal Primärversorgung, hausärztliche Versorgung, die lebte ja ganz lange davon und lebt eigentlich immer noch davon, dass Menschen wirklich 100 Stunden in der Woche arbeiten und eigentlich ihr Leben dafür aufopfern und auch ihre familiäre Situation um diesen Arztberuf einfach drumherum bauen. Und da braucht es ja neue Konzepte. Das finde ich so spannend, also dass quasi diese gesellschaftspolitische Debatte so ein bisschen mitläuft, ja, bei dem, was ihr jetzt hier aufgebaut habt. Weil, also gibt es mittlerweile ähnliche Konzepte? Gibt es eigentlich nicht, ne? Oder?
Nee, also ich kenne eigentlich kein Konzept, was das so in dieser Struktur anbietet, insbesondere mit der Softwarekomponente. Ja, da kommen wir gleich drauf. Aber um sozusagen da anzuschließen, um sozusagen die letzte Erkenntnis nochmal zu teilen. Als wir reingestartet sind in das ganze Thema und gesagt haben, wir möchten die Primärversorgung, die ambulante Versorgung optimieren und zwar fachübergreifend, möchten es verbessern, sehen einfach eine Chance, ein modernes System in eine sehr veraltete Industrie reinzubringen, war mir nicht klar, dass der Markt und die Situation für die Ärztinnen und Ärzte so desaströs ist. Ich hätte nicht gedacht, dass man, auch, du hast auch gerade sozusagen so nebenbei nonchalant gesagt, ja, also die haben dann eine 80-100-Stunden-Woche. Ich war immer der Annahme, das ist viel, aber mir war nicht klar, dass die Leute, denen wir die Gesundheitsversorgung zu verdanken haben, dass die sich mit so viel Scheiße rumschlagen müssen und dass die wirklich ihr Leben dafür aufopfern müssen, weil es einfach administrativ, organisatorisch von den Strukturen gar nicht anders funktioniert. Und dann irgendwie, nachdem sie, ja, nach einem langen Studium und nach irgendwie Selbstverschuldung mit Kredit eine eigene Praxis aufgebaut haben, dann auch auf irgendwelchen alten MS-DOS-Systemen irgendwie sich da durchklicken müssen und irgendwie jeder, die von außen anguckt, sagt, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das irgendwie alles noch so manuell machen müsst. Und das war mir nicht klar, dass es so schlimm ist und dass es aber zeitgleich auch so eine Chance bietet, das zu optimieren, weil letztlich, wir sind eine alternde Bevölkerung, wir haben riesige Themen gesellschaftlich. Und das heißt im Umkehrschluss ja auch, da ist einfach viel Potenzial drin, dass wir gesellschaftlich besser werden können, dass wir eine bessere Versorgung hinbekommen und dass wir es einfach schaffen, ja, durch Digitalisierung wirklich zu einem gesünderen, zu einem besseren Leben zu kommen für die Ärztinnen und Ärzte, ja, okay. Ärzte und die Patienten.
Das ist so spannend, weil das ist fast schon so eine Plattitüde. Wir kommen durch Digitalisierung zu einem besseren Leben. Das erzähle ich seit 10 Jahren, aber es bewahrheitet sich ja für viele Leute nicht. Ich muss jetzt mal so einen kleinen Bogen spannen. Ich bin ja heute mit der Bahn hierher gekommen. Du weißt ja, ich hatte 2 Stunden Verspätung. Und ich finde, das repräsentiert auch so ein Phänomen, mit dem wir gerade zu tun haben in Deutschland. Unsere Systeme sind eigentlich für die Komplexität der zeitgenössischen Anforderungen und auch der Schnelligkeit der Entwicklung gar nicht mehr ausgerichtet. Ich finde es so spannend. Ich bin ja selbst keine Ärztin, aber bewege mich ja seit 12, 13 Jahren im Gesundheitswesen. Und wenn ich mir die Anforderungen anschaue, die Ärztinnen und Ärzte heute haben, wenn sie irgendwie eine Praxis betreiben, wie komplex die werden jetzt noch mit TI, mit Digitalisierung, was es ja eigentlich einfacher machen soll, was es aber für viele natürlich noch komplexer macht, weil die Skills jetzt gar nicht da sind. Man muss ja PVS alleine, ne, das auszuwählen. Wenn du jetzt eine Praxis eröffnest, dann musst du dir irgendwie 10 angucken. Dann musst du dir überlegen, wie managst du das alles? Dann brauchst du einen IT-Dienstleister. Da weißt du ja auch nicht, ist der gut, ist der nicht gut? Weil du hast ja im Prinzip nicht eigentlich die Befähigung bekommen, das überhaupt zu bewerten. Also du kannst halt in super viele Fallen tappen. Und ich finde, Digitalisierung bringt ja auch immer nach oben so Prozesse, wie mies eigentlich Prozesse laufen, dass die nicht gut laufen. Jetzt arbeitet ihr ja auf dem bestehenden System und digitalisiert das alles, aber ihr habt jetzt ja auch keine Software selber gebaut, sondern ihr habt gesehen, wenn ihr Komponenten zusammenfügt, dann könnt ihr am Ende über Prozesskompetenz was schaffen, was dann trotzdem super funktioniert. So hast du es mir zumindest erklärt. Ja, was habt ihr? Da hat sich ja einiges ergeben seit unserem letzten Gespräch und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich mit dir nochmal sprechen wollte. Und da können wir jetzt gerne mal einsteigen.
Ja, super, super gerne. Also ich glaube, um damit einmal auch direkt einzutauchen. Mhm. Ich glaube, was wir gemacht haben in den letzten Jahren ist, wir haben extrem viel Software und sehr intensiv Software entwickelt. Der Hintergrund von Frederik und mir ist ja grundsätzlich Software, Infrastruktur, das kennen wir, das verstehen wir. Wir sind ja beides erst im Hintergrund keine Ärzte. Das heißt, das war für uns wirklich Neuland. Und das Thema Infrastrukturaufbau war für uns eigentlich eher so unser tägliches Brot. Und für uns war aber es wichtig, über diese Polikliniken, über diese Standorte erstmal zu verstehen, was sind die Anforderungen, die eigentlich ein Arzt hat. Du hast richtig gesagt, ein Scheißprozess digital ist immer noch ein digitaler Scheißprozess. Und das heißt, du musst eigentlich erstmal verstehen, was braucht eigentlich ein Arzt, eine Ärztin? Und du redest mit einem Orthopäden und redest mit dem den ganzen Abend über Wein und Bier und denkst, jetzt weißt du genau, wie es funktioniert. Und redest am nächsten Tag mit einem Orthopäden, der erzählt dir, es ist alles ganz anders. Und du merkst eigentlich, ach so, ja, der eine hat sozusagen aus einer privatärztlichen Sicht gesprochen, der andere als gesetzlich niedergelassener Orthopäde. So, das heißt, du merkst eigentlich, okay, warte mal, das heißt, du hast die ganzen Versicherungsstaaten, die schon mal die Modi verändern. Dann hast du die Situation, arbeitet der Vollzeit, arbeitet der Teilzeit, arbeitet er in einem MVZ-Setting, arbeitet er vielleicht einer Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft als Einzelarzt, hast die nächste Komplexitätsstufe, sozusagen Arbeitsmodus. Und dann hast du 15 plus verschiedene Bereiche, wenn du dir die ambulante Versorgung anschaust. So, und das heißt, das musst du erstmal verstehen. Und wenn du diese verschiedenen Prozesse mal runtergebrochen hast, dann kannst du eigentlich erst darauf basierend sagen, okay, und jetzt bauen wir wirklich zeitgenössische, gute, cloud-basierte Software, die das Ganze umsetzen kann. Und das war unser Ansatz und ist unser Ansatz nach wie vor auch mit unseren Standorten zu sagen, wie du richtig gesagt hast, wir versuchen sehr kundenzentrisch zu entwickeln, weil wir einfach auf den eigenen Flächen sind. Wir nutzen unsere eigene Softwarelösung und haben jetzt diese Softwarelösung, die wir die letzten Jahre entwickelt haben, haben wir jetzt auch dem Markt zur Verfügung gestellt, dass jede Ärztin, jeder Arzt in Deutschland, egal aus welchem Fachbereich, unsere Ende-zu-Ende-Software nutzen kann und damit eigentlich von der Buchung bis zur Abrechnung die Prozesse digitalisieren und modernisieren.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus einer Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft, wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Ich finde es interessant, ich komme ja auch aus der digitalen Produktentwicklung, also ich habe selbst schon viele digitale Produkte entwickelt und man sieht eigentlich im Ergebnis immer relativ gut, wie es dazu gekommen ist, dass diese Software entwickelt wurde. Also ich kann mir jetzt eine angucken und dann kann ich dir genau sagen, diese Abteilung hat nicht mit der gesprochen, da haben sie irgendwie ganz spät erst das und das gemacht. Also ich kann daran sehr genau sehen, wo ein Prozess nicht ideal gelaufen ist. Was mich jetzt aber persönlich auch nicht davon frei machen würde, dass wenn ich jetzt selber wieder ein Produkt entwickeln würde, dass ich teilweise in ähnliche Fehler wieder tappen würde, weil du hast immer so eine gewisse Systemblindheit, sobald du in einem System drin steckst. Ein Freund von mir nennt das immer vom System geküsst. Ja, du bist dann von dem System geküsst, du wirst dann irgendwie betriebsblind. Und es geht eigentlich am besten, wenn du selbst ein total immersives Verständnis hast für deine Kundenstruktur und da total dran bist. Von daher ist es eigentlich ein genialer Schachzug von euch, das so rum ein Stück weit zu machen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie sieht das so im täglichen Doing bei euch aus? Also läufst du hier täglich rum und sagst, hallo, Frau Dr. so und so, wie läuft's mit dem Login? Haben Sie schon eine KIM verschickt? Oder wie macht ihr das? Ja?
Geile Frage. Also das ist, ich glaube, ganz grundsätzlich, das, was du ansprichst, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Zum einen, glaube ich, wenn du lange in einer Industrie bist, wirst du automatisch ein Stück weit betriebsblind und akzeptierst auch den Status quo. So, du wirst so ein bisschen, träge in der eigenen Industrie. Das, glaube ich, war wichtig, dass wir eben nicht aus dem Bereich kamen. Das heißt, erstmal auch keine großen Berührungspunkte hatten. Sehr naiv alle Prozesse hinterfragt haben. Warum ist es denn nicht cloud-basiert? Warum läuft denn das so? warum muss denn das Papier unterschrieben werden? Also wir haben die blödsten Fragen gestellt. So, und so fing das an. Irgendwie, ja, Fredo hat am Anfang sich aufgeschrieben, Anamnese, warte mal, wie wird das überhaupt geschrieben? So, weißt du, so auf dem Level waren wir eben unterwegs. Wirklich sehr naiv die Themen irgendwie durchgegangen. Das zweite ist zu sagen, radikal kundenzentrisch. Also wie kannst du maximal nah an den Kunden rankommen? Und das heißt nicht, ich lade einmal im Halbjahr einen Kunden zu einem Feedbackgespräch ein, sondern was kannst du eigentlich machen? Zu einer Frage, wie funktioniert das, komme ich gleich drauf. Mhm. Aber dass du ganz nah an deinen Kunden dran sein kannst und wirklich auch die, es gibt ja sehr offensichtliche Sachen und es gibt aber auch Sachen, die sind nicht so offensichtlich, die wirst du auch aus dem Interview nicht rauskriegen, aber die passieren vielleicht sozusagen, weil das eine Gewohnheit ist oder weil sie unbewusst passieren. Also dadurch entstehen da gute Produkte, wenn du auch wirklich psychologisch nachvollziehen kannst, warum macht denn ein Kunde irgendwas? Und drei, wenn du dann sozusagen auch das Skillset hast und letztlich die Ressourcen, ein Thema umzusetzen. Und das sozusagen mit dem letzten angefangen, das war für uns eben wichtig. Wir sind ja kein MVZ, wir verdienen nicht an der medizinischen Versorgung in den Standorten, sondern wir sind nur Infrastrukturanbieter. Und wir haben nur ein einziges Ziel, das Team hat nur ein einziges Ziel. Das ist nicht Geld mit Patienten zu verdienen, sondern wie gesagt, da verdienen wir nichts. Sondern das Ziel ist nur, wie können wir die beste Service, Software, Infrastruktur für die Ärztinnen und Ärzte aufbauen, dass die optimal praktizieren können. Und wir haben die Entwickler hier in den Standorten. Wir haben wirklich gesagt, wie kriegen wir die absoluten Top-Leute in Deutschland zusammen, die Cloud-Infrastruktur verstehen, die Entwicklungs-, sozusagen die auf der Entwicklung dann eben auch umsetzen können, wie man das in 2024 tun muss. Also letzter Punkt, das Thema radikale, sozusagen, und der zweite Punkt, das Thema radikal kundenzentrisch sein, heißt, genau wie du gesagt hast, im Regelfall nicht, dass wir zur Dr. Müller gehen, sondern Dr. Müller kommt eben zu uns und greift uns schon auf dem Flur und sagt, Jungs, sag mal, also das funktioniert ja so mal gar nicht. Und so kommst du auch eben dahin, dass du quasi dem Kunden auch gar nicht weglaufen kannst, sondern du wirst automatisch damit konfrontiert, das bestmögliche Produkt zu entwickeln.
Ich finde es halt super spannend, weil es gibt einfach so viele Sachen, die so krasse Auswirkungen haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel vom E-Rezept. Und dieses Beispiel zeigt irgendwie für mich, wie viele Akteure man berücksichtigen muss. Und das ist diese Stapelsignatur. Weil es ist ja so, irgendwie entweder du unterzeichnest als Arzt oder Ärztin das digital nacheinander, oder du wartest irgendwie und dann hast du deine E-Rezepte quasi auf dem Stapel, machst so eine Stapelsignatur, ne, um das freizugeben. Ja, und das machen natürlich viele Ärztinnen und Ärzte, weil dieser Prozess jetzt auch nicht, der geht jetzt nicht ganz so schnell wie einfach nur so eine Unterschrift irgendwo drunter setzen. Also sie nutzen diese Stapelsignatur, was dazu führt, dass Patientinnen und Patienten nach einem Arztbesuch in einem Ärztehaus nach unten in die Apotheke gehen und dann ist das E-Rezept noch nicht da, weil das ist dann erst 4 Stunden später da. Ich würde mal sagen, der Entwickler, also die Gematik, ne, hat das einfach nicht antizipiert. Obwohl ich denke, dass die auch eigentlich skilled sind. Die haben ja mittlerweile gute Leute, die haben sich transformiert. Und ich halte auch viel von einzelnen Leuten. Ich kenne da jetzt nicht alle, aber die Leute, die ich da kenne, da weiß ich, okay, die sind schon gut und die können ihr Handwerk auch. Und da steckt echt so der Teufel im Detail. Ich weiß nicht, ob du so aus dem Nähkästchen plaudern kannst, aber hast du mal so ein Beispiel dafür, wo ihr so eine Erkenntnis hattet, okay, da müssen wir echt noch mal ran und das ist so doch ganz anders, als sich das eigentlich darstellt und als wir ursprünglich dachten, dass es so am einfachsten ist.
Absolut. Also ich glaube, es sind zwei ganz zentrale Punkte, wo einfach viel Chance und Opportunität besteht, ist in dem, und wo auch viel Frustration entsteht, ist im täglichen Management der Patienten. Und wir haben angefangen und eigentlich haben wir gedacht, naja, einen ganzen Schritt zurück, weil ich glaube, das ist auch irgendwie ganz spannend, was ich
hier mache. Ich merke schon, du versuchst gerade diese, ja, wahrscheinlich ist ein Riesenthema.
Es sind wahnsinnig viele Themen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, es zeigt aber sozusagen, wie wir wie so eine Zwiebel eben diese einzelnen Schichten so runterzubrechen. Wir haben angefangen und hatten pro Standort eigentlich nur MFAs gehabt, die Ärzte unterstützt haben. Und haben gemerkt, dass zum einen ist das natürlich skalierbar schwierig, Top-MFAs zu finden. Ja, sozusagen einfach, weil es die Ressource einfach nicht so häufig am Markt gibt und das Skillset. Und dann sozusagen auch mit den Qualifikationen und Eigenschaften, die wir sozusagen hier brauchen. Wir haben einen sehr großen Fokus auf eben ja, Kundenzufriedenheit und auch einen Kundenservice. Also auf alle Fälle war diese Kombi schwer zu finden. Das heißt, die erste große Aufgabe für uns war zu sagen, wie bauen wir eigentlich eine Softwarelösung, die vorne am Empfang nicht nur von MFAs genutzt werden kann, die nicht nur sozusagen kryptisch irgendwas darstellt, sondern letztlich jeder, Fredo und ich, müssen die Lösung vorne bedienen können. Wir, die keine Ahnung davon haben, die noch nie vor einer Praxis gearbeitet haben, müssen uns hinsetzen können und müssen sofort einen Patienten, wenn er es übrigens, einchecken. Und das kommt so ein bisschen, du weißt es, wir haben vorher ein Unternehmen aufgebaut in der Hotellerie und für uns war dieses Thema, das Check-in zu nennen, war für uns so total normal, weil wir wussten gar nicht, wie man das sonst nennen sollte. Irgendwie Patientenaufnahme ist wahrscheinlich so, würde man dazu sagen. Aber für uns war das total logisch, dass es wie ein Check-in laufen muss. Und haben eben entsprechend diese Lösung dann gebaut, konzipiert, auch damit den Erkenntnissen damals, die wir hatten, haben es natürlich viel zu MFA-fokussiert aufgebaut und haben erstmal, glaube ich, waren sehr weit ab von dem, was wir heute haben, nämlich zu sagen, es ist wirklich nur noch ein ganz einfacher Apple-liker Prozess, wo jeder das Ding bedienen kann, egal was du für eine Qualifikation hast. Und da ist viel Potenzial, weil du einfach, wenn du ein paar hundert Patienten am Tag, wie wir hier sozusagen siehst, ist da enorm viel Chance und letztlich eben auch Hebel. Das andere war für uns, dass wir natürlich gesehen haben, dass die Ärztinnen und Ärzte viel Zeit mit Dokumentation verbringen. Und die Frage war so ein bisschen, woran liegt das? Ja, liegt das jetzt daran, dass das System nicht intuitiv genug ist, nicht schnell genug? Gab es auch tausend Ideen und Gründe und so weiter. Was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass, ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Klicks einen Arzt im Durchschnitt in einem PVS-System durchführt, um einen Patienten zu behandeln.
Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber ich tippe.
Tipp mal.
Ich denke, es müssten so 15 bis 20 sein.
Also wir sind in unserer Durchschnittsanalyse marktseitig bei 84 Klicks, die ein Arzt durchführt, während er einen Patienten behandelt.
Also marktseitig heißt, das ist der Schnitt im Markt.
Genau, das ist der Schnitt, den wir finden, wenn wir uns verschiedene Systeme und Situationen angucken. Kommt drauf an, wenn du jetzt einen Arzt hast, der ein super gut angepasstes System auf sich hat, dann ist er natürlich deutlich effizienter.
Gerade was ist denn da alles mit drin? Da ist jetzt mit drin irgendwie Öffnen der Patientenakte.
Genau, Öffnen der Patientenakte, Behandlung, Rezept. Anlegen der Ziffern, gegebenenfalls eben Nachbestellung, alles, was du sozusagen patientenseitig eben danach managen musst, was dann vielleicht dein Empfang, deine MFAs nachbestellen, also Patienten wieder einbestellen müssen. Das gesamte Management bis hinten dann sozusagen zur Schnittstelle Abrechnung.
Dann brauchst du ja für sowas, brauchst du ja schon so 5 bis 10 Minuten, brauchst du ja schon, oder?
Das ist ja der Grund, warum sozusagen in der Behandlung der Arzt eigentlich häufig mehr auf den Computer guckt, als den Patienten anguckt. Weil ich meine, wir sind ja eigentlich heute an dem Punkt, ich meine, wir reden jetzt, wir müssen jetzt nicht abdriften in AI, KI-Themen, aber ich meine, wir sind in einer Zeit, wo wir so viel Intelligenz eigentlich haben. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass du da anfängst, dann in dem System in der Doku rumzuklicken. Und das war sozusagen für uns eine der ganz großen Erkenntnisse, dass uns eigentlich klar wurde, dass wenn wir die Buchung durchführen oder sozusagen die Buchungsinformationen haben, wir haben Informationen aus der Anamnese.
Weil die Anamnese macht man bei euch als Patient wo? Zu Hause, bevor man kommt oder im Wartezimmer?
Ganz genau, die machst du zu Hause, die machst du digital. Kannst du natürlich auch im Wartezimmer machen, wenn du es nicht gemacht hast, aber grundsätzlich ist die erstmal digital. Und wir nehmen die Informationen aus der Buchung, wir nehmen die Informationen aus der Anamnese und können damit eigentlich schon in deiner Dokumentation, in deinem Praxisverwaltungssystem, können wir dich schon so weit runter optimieren oder hoch optimieren, je nachdem, worum du siehst, aber runter im Sinne von Anzahl der Klicks hinoptimieren, dass du nur noch 5 Klicks brauchst, um deinen Patienten, deine Patientin zu behandeln. Weil wir wissen, was hat der Patient gebucht? Was bist du für ein Facharzt? Was hat der Patient gebucht? Was hat er in der Anamnese ausgefüllt? Und das kannst du eigentlich schon sehr, sehr weit runterbrechen auf die Effizienz. Das heißt, für uns ist die Erkenntnis, dass das, was es braucht, um eine Praxis richtig gut zu digitalisieren, ist keine Raketenwissenschaft. Das ist keine KI. Das ist nicht irgendwie ein The Next Level AI, die du brauchst. Und das war wirklich eine Riesenerkenntnis, sondern es geht eigentlich darum, du hast es vorhin sehr schön gesagt, einfach einen guten Prozess zu entwickeln, der nahtlos funktioniert, der die Patientendaten nicht als Silo-Daten betrachtet, isolierte Daten in der Buchung, isolierte Daten in der Anamnese, isolierte Daten im PVS, sondern die eigentlich sozusagen einen horizontalen Pfad kreiert und diese Daten von Prozessschritt zu Prozessschritt zu Prozessschritt überträgt und dadurch eine enorme Effizienz generiert. Und da fiel es uns eigentlich erst wie Schuppen von den Augen, wie viel Optimierung du betreiben kannst.
Ja, weil jeder Patient, jede Patientin kennt das eigentlich. Man geht vielleicht in eine neue Praxis, man bekommt so auf dem Klemmzettel Papier und bekommt so einen Fragebogen und dann geht man, ist mir übrigens auch als Privatzahlerin schon passiert, dann geht man in das Gespräch und der Arzt, die Ärztin hat da keinen Blick drauf geworfen. Also, ne, weil es einfach, und da muss ich auch sagen, ist kein Vorwurf, aber es ist dann auch zu schlecht aufbereitet. Das wäre dann so meine Ableitung. Du hast ja gesagt, man muss das auch psychologisch verstehen, weil ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Wahrheit in unserem System, dass dann häufig gesagt wird, ja, aber die Leute müssen das jetzt machen. Und wenn sie es nicht machen, dann gibt's einen Malus, dann, ne? Aber die Frage ist ja, warum machen sie es nicht? Und wie musst du es eigentlich bereitstellen, dass es eben gemacht wird? Es ist ja ganz interessant, weil wenn wir jetzt sagen, da steckt ja eine Menge drin. Also wenn wir sagen, wir haben eine digitale Anamnese und wir haben Ärztinnen und Ärzte, auch die, hast du ja gerade gesagt, gesetzlich Versicherte betreuen. Das heißt, die einfach einen höheren Zeitdruck haben und sehr viel Zeit aber auch verloren geht, was dann wieder auf der Patientenseite irgendwie zu dem Effekt führt, der Arzt, die Ärztin hört mir nicht zu und ich gehe dann weiter zu anderen Ärzten, bis mir zugehört wird, ist immer so ein bisschen meine Vermutung, dass wir deswegen zu diesen ganz hohen Arztbesuchszahlen kommen in Deutschland, weil wir sind ja da fast irgendwie Weltmeister in der Anzahl der Arztbesuche, weil einfach so wenig Zeit da ist, die Leute so wenig gesehen werden, dass sie einfach so lange versuchen, bis sie irgendwo mal wahrgenommen werden. Also für mich steckt da total viel drin. Wenn wir uns das jetzt vorstellen und das vielleicht mal weiterdenken, die Anamnese ist digital, irgendwie gibt es bald diese KI-Systeme, es gibt auch eine Unterstützung, was kann das vielleicht sein, welche Fragen sind noch offen, welche Fragen müssen noch gestellt werden, wenn man das so mit gängigen KI-Systemen verknüpft, ja, und dann halt überlegt, in Sprachsteuerungssysteme für Arztbrief etc. reinzugehen, dann vielleicht so ein Arztbrief auch in einer Form ausspuckt, der vielleicht einmal für die Akten in der Fachsprache ist, dann aber mit KI übersetzt, so dass Menschen das auch verstehen, dass sie auch verstehen, was sie haben, dass sie verstehen, welche Medikamente sie nehmen. Würde es mich total interessieren, bei euch mal zu messen, wie ist die Compliance von Patientinnen und Patienten? Wie viel weniger Fehldiagnosen gibt es in so einem System? Also da steckt ja wahnsinnig viel drin, ne, wenn man das jetzt mal so in der Tiefe betrachtet.
Absolut. Und auf den Anamnesepunkt zurückzukommen und dann genau diesen Ball aufzugreifen. Und ich lasse das unkommentiert, ich werde dahinter keine Zahl hängen, aber ich will nicht wissen, wie viele Anamnese-Formulare reine Cover-My-Ass-Formulare in Deutschland sind, die die Ärztin, der Arzt vorher nie gesehen hat, bis der Patient dann dort sitzt. Und davon wird es viele geben, wo auch die Erkenntnis der Anamnese sozusagen den Arzt nicht hätte weiterbringen können, aber in anderen Fällen eben schon. Und ich glaube, was du ja auch indirekt ansprichst, auch Behandlungsfehler und Themen, die auch ein Tabuthema sind in Deutschland, obgleich sie sehr hoch sind. Ich glaube, weißt du, jeder Pilot, der irgendwo im Cockpit sitzt, der geht auf die Landebahn mit einem Gleitpfad runter und ist auf dem Gleitpfad und kann somit nicht links oder rechts im Acker landen, sondern landet, auch wenn es bewölkt ist, komischerweise genau auf der Landebahn. Und dieses Prinzip müsste es ja eigentlich auch in der ambulanten Versorgung, dass du zumindest innerhalb deines Systems, innerhalb deiner Dokumentation den Hinweis bekommst, zu sagen, oh, du bist far left oder du bist far right, nur als Hinweis, wie du kannst das Flugzeug ja selbst steuern, du kannst am Ende selbst sagen, nein, ich gehe links oder ich gehe rechts, aber überhaupt diese Informationen zu bekommen. Und deswegen glaube ich, und das ist das, was wir heute sehen, zum einen können wir die Anzahl der Klicks reduzieren als reine Effizienzsteigerung. Das führt dazu, dass wir sagen, die Ärzte, die bei uns die Eterno Cloud nutzen, sparen sich einen Tag pro Woche. Wie du diesen einen Tag pro Woche nutzt und ob du sagst, du behandelst damit mehr Patienten oder du siehst deine Family mehr, das obliegt dir natürlich. Aber ich würde ganz schwer davon ausgehen, dass auch eine kognitive Entlastung dazu führt, dass die Behandlungsqualität hochgeht. Und ich glaube, dass man in 2024 in der Lage sein muss, die Daten so zu nutzen, dass sie zu einer besseren Versorgung führen und das Value-Based Care, wo wir ganz, 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 ganz weit weg sind von einem wertegetriebenen Gesundheitssystem, dass das einfach näher rückt und greifbarer wird. Ja, um letztlich nicht nur das Patientenwohl zu optimieren, sondern eben auch den Ärztinnen und Ärzten das Leben einfacher und besser zu machen.
Mhm. Ja, okay. Also ich will trotzdem da noch auf so einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Das eine ist ja die ärztliche Seite. Das andere ist aber das ganze Thema, was wir jetzt auch sehen, ich würde ja jetzt von mir immer sagen, ich habe mich lange dieser Perspektive so ein bisschen entgegengestemmt, aber ich habe ja selbst schon auch Patientenerfahrung und auch als Angehörige quasi, als pflegende Angehörige. Und ich finde halt interessant, dass die Patientinnenperspektive, in unserem Gesundheitswesen so wenig eine Rolle spielt. Also nehmen wir wieder das Beispiel E-Rezept, wo ich jetzt, wenn ich das ohne eine App nutze, gar nicht weiß, was mir da verschrieben wurde. Und das ist dann so häufig die Denke, ja, Patienten müssen das nicht wissen, die müssen eben nur die Anweisung befolgen. Das ist für mich persönlich in meiner eigenen Patientenerfahrung geht das halt gar nicht, weil ich möchte das alles verstehen, weil ich auch sagen muss, es ist wichtig als Patient, als Patientin so eine Eigenverantwortung zu übernehmen, um auch sicherzustellen, dass man nochmal so einen Double-Check macht. Also dass man zur Not auch selbst vielleicht sagen kann, da kommt mir irgendwas komisch vor, da lasse ich nochmal jemanden reingucken, weil ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass ein Prozess komplett fehlerfrei abgelaufen ist. So, jetzt will ich auf Folgendes hinaus. Wenn ich eine Anamnese zu Hause mache oder im Wartezimmer, dann muss ich ja erstmal Fragen beantworten. Das heißt, ich komme in einen Denkprozess, in dem mir klar wird, oh, was werde ich da gefragt? Was ist denn vielleicht wichtig? Und in dem Moment, wo ein Arzt, eine Ärztin auf meine Fragen Bezug nimmt, weil die strukturiert vorliegen, vielleicht auch visuell dargestellt, so wie die Leute das halt am besten digesten können, das werdet ihr besser wissen, habe ich auch ein Kompetenzwachstum und auf der Patientenseite. Also das ist auch ein Effekt, den ich sehr spannend finde, weil ich glaube, dass es auch eine Patientenpopulation gibt oder ich glaube, ich weiß es, sehen wir in Statistiken, wir haben 50%, die haben überhaupt keine Gesundheitskompetenz, ja, aber die wollen, ja, viele wollen einfach auch welche haben und wir haben aber die anderen 50%, die eben haben und die auch weiter ausbauen wollen und die sehr viel Geld ausgeben für Longevity, also für Prävention, die einfach nur anders heißt. Und das finde ich auch sehr spannend. Also wie siehst du das so? Was ist da auf der Seite noch drin? Ja, vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs können wir da nochmal drauf schauen.
Ich glaube, der Patient hat gar nichts zu melden und ist froh, wenn irgendwie der Gott im weißen Kittel kommt. So, das ist natürlich nicht die Situation. Aber so ist leider die Denke. Ja, und ich glaube, was du sagst, ist genau richtig. Ja, der Patient hat sehr wohl was zu melden. Und der Patient rückt einfach, ob wir das wollen oder nicht, immer mehr auf Augenhöhe mit den Ärztinnen und Ärzten. Und es wird auch, zumindest in unseren Gesprächen, uns immer wieder bestätigt, dass natürlich die Patienten auch eine ganz andere Attitüde haben, wie sie vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren hatten. Das heißt, der Patient, die Patientin, ob wir es wollen oder nicht, hat Dr. Google, guckt sich sozusagen die Situation an, versucht sich selbst auch mit Themen zu befassen. Und ich glaube, das kann man jetzt als schwierigen oder als problematischen Wandel oder wie auch immer sehen. Letztlich, wir können bei uns sagen, wir haben ungefähr 250.000 Patienten behandelt oder die Ärztinnen und Ärzte haben es behandelt bei uns im System und wir haben eine 36%ige Take-Rate, Nutzungsrate auf der elektronischen Patientenakte. Das ist ein komplett, ist eine Patientenakte, die kannst du in eigene Initiative befüllen. Das promoten wir nicht. Du wirst auf unserer Webseite keine Werbung dafür sehen, sondern es ist einfach nur, du als Patientin sagst, okay, ich möchte das nutzen, weil ich die Information teilen möchte. Das zeigt aus meiner Sicht schon ziemlich extrem und quantitativ ziemlich belastbar, dass die Patienten sehr bereit sind, Informationen zu teilen und sich auch aktiv zu engagieren in diesem Markt. Deswegen bin ich auch ein großer Befürworter von Opt-out-EPA, ja, weil ich glaube, dass das einfach sozusagen das Gesamtsystem extrem nach vorne bringen wird. Ich glaube auch, dass wir aktuell in einem Markt sind, in dem Gesundheit und sich gut fühlen, das ist ein Thema, ist es für ganz, ganz viele zentral ist. Und zwar hat das wenig mit dem Alter zu tun, aus meiner Meinung, sondern das ist eigentlich eher ein Thema, es ist einfach so allgegenwärtig und das Thema, sich gesund zu ernähren, gesund zu leben, ist einfach ein Thema, was man auch gerne, oder andersrum formuliert, das ist so ein bisschen der ich sag mal schon fast der Modern Luxury, ja, wo sich vielleicht früher jemand gesagt hat, ich schmück mich mit einer hübschen Tasche oder einem Auto oder einer Uhr, ist ja heute, in den letzten Jahren war es das Thema irgendwie Reisen, ja, ich glaube, das Gesundheitsthema ist extrem stark, deswegen siehst du auch Longevity-Themen, die eben extrem viel sozusagen einmal extrem präsent sind und zum anderen sozusagen extrem hohe Umsätze fabrizieren. Ich glaube, dass richtig genutzt ist es eine enorme Chance. Und wir sehen das zumindest bei den Standorten. Wir bieten ja Yoga, Pilates und so weiter Leistungen an, die extrem gut und stark frequentiert werden. Und ich glaube, dass die Kunden bereit sind, das zu machen. Aber du musst es halt, letzter Satz, du musst es halt wirklich schaffen, das Thema nicht nur als Eintagsfliege zu haben und als irgendwie Longevity-Bespaßungsthema, sondern letztlich muss es halt für die Grundversorgung einen Mehrwert bringen. Und das schaffst du nur, wenn du den Patienten wirklich im Mittelpunkt hast und wenn der Patient ein mündiger Patient ist und ihn eben auch entsprechend behandelst.
Okay, böse Zungen würden jetzt sagen, das ist alles so ein Elitenthema und das ist halt nur was für Leute, die halt entsprechend Bildung und Geldbeutel haben. Ich sage, man muss halt irgendwo anfangen. Ne? Wenn du nur bei den Leuten anfängst, die wirklich sehr, sehr schwer abzuholen sind mit solchen Themen. Und das gibt's ja auch. Ich habe ja auch total viel, also so die ersten digitalen Produkte für Diabetes Typ 2 oder COPD-PatientInnen entwickelt. Und das sind häufig Leute, die mit wenig Gesundheitskompetenz ganz viele Jahre in ihrem Leben alles falsch gemacht haben. Wenn man immer nur den Anspruch hat, dass alles, was man macht, die umkehrt sonst, also diese Persona, ja, sonst macht man es nicht, ist auch aus meiner Sicht total falsch. Deswegen, das will ich nur nochmal sagen, weil das ist ganz spannend, weil wenn ich zum Beispiel was zu Longevity mache, kriege ich halt immer dieses Feedback. Es ist ein sehr elitäres Thema, aber ich sehe es wirklich anders, weil ich denke, Trends fangen halt irgendwo an und von dort aus setzen sie sich in die Gesellschaft weiter fort. Deswegen, den Punkt muss ich noch machen. Und jetzt würde ich dich zum Schluss gerne noch fragen, denn wir sind am Ende unserer Zeit. Jetzt entwickelt sich dieses Thema. Es ist super spannend, mit welcher Dynamik ihr das auch weiterentwickelt. Und wenn wir jetzt mal so auf 24 gucken, was kommt jetzt so von euch? Also was dürfen wir erwarten? Was entwickelt ihr so weiter bei Eterno?
Für uns aktuell liegt der absolute Fokus darauf, die Eterno Cloud, unser Softwareprodukt, weiterhin zu optimieren und einfach allen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland zur Verfügung stellen zu können. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Software eine hohe Dynamik mit sich bringen muss. Zu dem Punkt Ressourcen und radikale Customer Centricity müssen wir eben gucken, dass wir wirklich alle Themen abgebildet bekommen. Das heißt, ne, das fängt sozusagen an mit dem, was regulatorisch gerade passiert, was du auch immer wieder angesprochen hast. KIM-TI-Themen, das geht über das Thema sozusagen Arbeitsmodelle und Arbeitswelten und wie sozusagen die Ärzte und Ärzte praktizieren. Das geht zu Medizingeräte-Schnittstellen, wie du die ganzen Medizingeräte irgendwie sauber angebunden bekommst und letztlich irgendwie hört es auf bei, wie kann man natürlich die Daten, wie ich angesprochen habe, so intelligent nutzen, dass du als Ärztin, als Arzt dadurch einen optimierten Prozess hast. Und das ist unser Fokus für 2024. Letztlich nicht ganz uneigennützig, weil wir es für unsere eigenen Standorte eben auch brauchen und auch kontinuierlich optimieren möchten. Wir machen weitere Standorte auch auf. Wir machen Berlin dieses Jahr auf. Hamburg 2 geht auf. Stuttgart folgt direkt danach. Also es kommen jetzt ein paar spannende Standorte noch. Und mit jedem Standort lernen wir natürlich auch wieder dazu. Und letztlich lernen wir natürlich mit dem Ansatz, ein besseres Softwareprodukt zu bringen, ein demokratisches, ein faires Softwareprodukt, was am Ende des Tages das Leben der Ärztinnen und Ärzte und dann hoffentlich auch das von uns als Patienten deutlich verbessert, angenehmer macht und auch zeitgemäß uns letztlich gesünder leben lässt.
Tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit, lieber Max.